Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ein Künstler verkauft seine eigene Haut. Kam im Kunstbusiness schon öfter vor, ist aber immer noch ein Schocker. Der Künstler Flatz ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Man könnte vielleicht sagen Richtung Geschmacklosigkeit. Über die Ausstellung in München berichten wir in dieser Fazitsendung. Nach tagelangen Diskussionen hat die Berlinale Leitung nun doch die AfD-Politiker von der Eröffnungsgala ausgeladen. Eine Entscheidung, die zeigt, wie schwierig der Umgang auch der Filmbranche mit demokratisch gewählten Rechtspopulisten ist. Und wir nehmen Abschied von Alfred Grousset, dem großen deutsch-französischen Versöhner mit jüdischen Wurzeln, der im Alter von 99 Jahren gestorben ist. Ein Mann, der haarscharf beobachtete und stets klare Worte fand.
Adenauer und de Gaulle in der Kathedrale von Reims, schön. Mitterrand und Kohl in Verdun, sehr ergreifend. Frau Merkel und Sarkozy am Arc de Triomphe am 11. November, schön. Alles falsch. Alles Symbol des Ersten Weltkrieges. Beim Zweiten Weltkrieg hätte man sich in Dachau treffen müssen. In Dachau, wo Franzosen und Deutsche gemeinsam gefangen gewesen waren.
Alfred Grousset. Man kann ihn wohl bedenkenlos als einen großen Intellektuellen und den leidenschaftlichen Mittler zwischen Deutschland und Frankreich bezeichnen. In einer Zeit, in der es um das deutsch-französische Verhältnis noch gar nicht gut bestellt war, aber eben auch bis in die Gegenwart hinein. Alfred Grousset wurde 1925 in Frankfurt am Main in eine bürgerlich-jüdische Familie geboren, emigrierte 1933 nach Frankreich, wo er später an der Sciences Po Politikwissenschaft lehrte. Er schrieb Dutzende Bücher, mischte sich nimmermüde als Intellektueller in aktuelle Debatten ein und hielt auch nicht mit Kritik an Israel hinterm Berg. Jetzt ist Alfred Grousset kurz nach seinem 99. Geburtstag verstorben. Der Publizist Jürgen Ritte, selbst schon sehr lange in Frankreich lebend, kannte ihn gut. Guten Abend, Herr Ritte.
Guten Abend.
Sie beide eint der Blick auf Deutschland und Frankreich, die Literaturwissenschaft, der Blick auch aufs Zeitgeschehen. War es eine kollegiale Verbindung, die Sie einte, oder doch noch mehr?
Kollegial wäre von mir anmaßend, denn das ist wirklich eine Generation vor uns. Und wir, die eine Generation später geboren, die 30 Jahre später geborenen, sehen uns zum Teil als Schüler. Das war ich nicht, auch das wäre Anmaßung. Ich bin Literaturwissenschaftler, er ist Politikwissenschaftler. Aber wir sehen uns schon in der Dankespflicht gegenüber Grousset und seiner Generation, zu der man auch Joseph Rovin zählen muss, der vor einigen Jahren schon verstorben ist. Beides aus jüdischen Familien geborene Auswanderer, Immigranten, Exilanten in Frankreich und beide unmittelbar nach dem Krieg sofort zur Stelle, um für eine deutsch-französische Annäherung zu sorgen. Das kann man diesen beiden und vielen anderen in dieser Situation gar nicht hoch genug anrechnen, denn sie hatten ja Grund genug, mit Deutschland abzuschließen und nie wieder etwas mit diesem Land zu tun haben zu wollen. Aber sie waren die Brückenbauer und Grousset ist es geblieben bis zum Schluss. Ein sehr kritischer Brückenbauer. Jemand, den wir alle als eine Art Galionsfigur betrachtet haben, hinter seinen breiten Schultern und hinter seinen oftmals auch sehr kritischen und polemischen, ironischen Bemerkungen zum deutsch-französischen Verhältnis, geschah dann das, was wir als Kernerarbeit auch bezeichneten. Es gab andere, die dafür gesorgt haben, dass man gegenseitig Diplome anerkannte, dass es Austauschprogramme gab und so etwas. Das machte Grousset nicht, aber er hat den Weg dafür bereitet. Er hat das politische Feld dafür bereitet. Mhm. Das ist ein ungeheures Verdienst.
Ja, er war 8, als er Deutschland verließ. Und wie Sie sagen, er hätte ja allen Grund gehabt, diesem Deutschland für immer den Rücken zu kehren. Als Jude, was trieb ihn denn an, immer wieder an dieser großen Versöhnung zu ackern, eben auch der beiden Staaten Deutschland und Frankreich?
Ich glaube, es war das Gefühl der Fremdheit. Er hat sich als Junge sehr schnell in Frankreich eingelebt. Er war sehr stolz darauf, in kurzer Zeit schon zu den Besten in Französisch zu gehören in seiner Schulklasse, musste aber dann doch mit falschen Papieren im Süden überleben. Und das Gefühl der Zugehörigkeit, das er zu Frankreich entwickelt hat, hat nie überdenken können, dass er eigentlich woanders herkam. Und ich glaube, das war das, was er mitteilen wollte, mitgeben wollte. Verständnis für die anderen verstehen wollen und nicht in Feindschaft verharren. Man muss auch dazu sagen, dass seine Mutter, sein Vater ist ja früh verstorben, dass seine Mutter eine ganz außergewöhnlich große Rolle gespielt hat. Sie war 1945 in der von Frankreich besetzten Zone im Südwesten, ihr Sohn Alfred mit 19 Jahren dann gleich dabei, und sie animierten das Comité Français des Échanges avec l'Allemagne Nouvelle, also das französische Komitee für den Austausch mit dem neuen Deutschland.
1945.
Sozusagen das Ganze. Das ist schon 1945, Wahnsinn. 1946 der Fall. Sie sind zur Stelle, genau wie Joseph Rovin gleichzeitig einen bahnbrechenden Artikel schrieb, den Grosser, der mit Rovin immer in einer freundschaftlichen Konkurrenz stand, genau wie Rovin damals schon einen wesentlichen Artikel geschrieben hat, l'Allemagne du Mérite, das Deutschland, das wir verdienen. Und das Deutschland, das wir Franzosen, Rovin und Grosser, verdienen, das ist das Deutschland, das sie mitgestaltet haben, indem sie keine Rachepolitik, sondern eine Integrationspolitik, eine Versöhnungspolitik. Wie gesagt, das sind große menschliche Leistungen und große politische Leistungen.
Ja, er gilt als Wegbereiter des Élysée-Vertrags zwischen Charles de Gaulle und Konrad Adenauer 1963. Wie hat er diesen Weg bereitet? Also war es das Arbeiten wirklich als Intellektueller und als Denker, sich immer wieder in die Debatten einzubringen, oder war er auch politisch aktiv?
Parteipolitisch war er nicht aktiv, obwohl er, wie er selber immer sagte, seine Schüler dazu aufrief, in Parteien aktiv zu sein. Das gehörte für ihn sozusagen zum Bürgersein. Er selbst war jemand, der als Intellektueller lieber draußen stand und gerne gegen das Fell bürstete. Wenn er in Deutschland war, hielt er mit Kritik an deutschen Verhältnissen nie zurück. In Frankreich lobte er deutsche Verhältnisse und kritisierte die französischen. Also immer etwas dagegen, etwas gegen den Strich bürsten. Das ist die Rolle von Intellektuellen. Aber er schrieb sehr früh schon sehr gut. Ab den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre, also als junger Dozent für Politikwissenschaften, schon so etwas wie, naja, Standardwerke über Deutschland, zum Verständnis Deutschlands. Das hat alles wesentlich dazu beigetragen, den französischen Blick, auch den Blick der französischen Politik auf Deutschland zu prägen und in die richtige Richtung zu lenken.
Als einer, der sich öffentlich in den großen Debatten Gehör verschaffen will und dem das ja auch gelang, muss er ja, Herr Ritte, den richtigen Ton gefunden haben. Ein Einpeitscher war er ja wohl nicht, oder?
Nein, Einpeitscher war er nicht, aber er war ein Meister der Ironie, der augenzwinkernden, manchmal etwas bissigen Bemerkungen. Das hat er alles mit sehr viel Charme gemacht. Und insofern nahm man ihm die Kritik auch gerne ab, was sich ja daran zeigt, dass er in beiden Ländern mit den allerhöchsten Orden und Auszeichnungen dekoriert worden ist, die man sich wünschen und denken kann, verdientermaßen.
Man hat ihm, Alfred Grosser, ja später öfter Antisemitismus unterstellt. Ich glaube, seit seiner Rede in der Frankfurter Paulskirche 2010. Gerade ist es ja natürlich ein sehr heißes Thema. Aber worum ging es denn damals? Worin bestand Grossers Antisemitismus, wenn es denn einer war?
Es war ganz gewiss keiner. Grosser selbst hat gesagt, ich habe 4 jüdische Großeltern, ich habe 2 jüdische Eltern. Das führt dazu, dass ich mich Israel und dem Jüdischen gegenüber kritischer verhalte, als ich es vielleicht täte, wenn das nicht der Fall wäre. Also, er fühlte sich als Jude, als nichtgläubiger Jude, aber eben als jemand, der aus einer jüdischen Familie kam, aus 2 jüdischen Familien stammte, fühlte er sich im Grunde genommen verpflichtet, die eigenen Leute, wenn man so sagen will, stärker ins Gebet zu nehmen, so wie er das auch eben mit den Franzosen gemacht hat, mit denen er sehr oft Schlitten fuhr, die er daran erinnerte, dass Frankreich nicht sich immer glorios verhalten hat, was die universelle Sendung Frankreichs für die Menschenrechte angeht. Und in Deutschland hat er ja auch kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum zu kritisieren. Also er erlaubte sich vielleicht etwas härtere Kritik an der israelischen Politik. Das wohl. Er klagte auch ein, dass die Palästinenser den gleichen Anspruch haben auf Menschenrechte wie alle anderen auch. Alles das ist unbestritten, aber Antisemitismus ist das mitnichten. Das kann man in keiner Weise. Im Gegenteil. Sobald Israel angegriffen wurde, war Grosser ganz bestimmt der Erste in der Reihe, der die Existenz dieses Staates verteidigte und was er heute auch tun würde.
Herr Ritter, wie wird das denn in Frankreich gesehen? Also ist da sozusagen dieser Antisemitismus-Vorwurf ihm gegenüber überhaupt im Raum?
Nein, nein, nein. Der Antisemitismus-Vorwurf ist in Frankreich überhaupt nicht im Raum. Er ist einfach zu absurd. Es ist absurd, Alfred Grosser Antisemitismus vorzuwerfen. Er hat sich selbst immer als bekennenden Atheisten bezeichnet. Der ist auch bis zum Schluss geblieben, aber gleichzeitig auch als Wegbereiter, als Compagnon de route des Katholizismus. Er hat am Christentum besonders bemerkenswert gefunden, oder ihn verführte am Christentum doch der Auftrag der 10 Geburten, der Auftrag zur Nächstenliebe. Das fand er ganz interessant. Er war einer von denen, die dieses Gebot der Nächstenliebe, der Menschlichkeit im Diesseits zu verankern suchten. Also Albert Camus, einer aus seiner Generation, hat mal gesagt, das Problem besteht darin, wie kann ich ohne Gott ein Heiliger sein? Grosser war, glaube ich, eher auf dieser Seite unterwegs.
Gab es prägende Momente, die Sie, Herr Ritte, mit Alfred Grosser erlebten oder die Sie erinnern?
Ich erinnere mich gerne an öffentliche Auftritte von ihm, meistens zu feierlichen Anlässen, deutsch-französischen Tagen, die in der Regel ja heutzutage zu Freundschaftsoperetten ausufern, von wenig konkreten Folgen begleitet sind, manchmal sogar vom Gegenteil. Grosser war jemand, der den Finger in die Wunde legte und sagte, was ihr da redet, ist schön, aber es müssen Taten folgen. Das klagt er immer wieder ein und das rechne ich und rechnen wir ihm alle hier sehr hoch an.
Jürgen Ritte, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Alfred Grosser, auch in unserem Programm immer bereit gewesen zum gemeinsamen Nachdenken über das Zeitgeschehen und nun im Alter von 99 Jahren gestorben. Der Aktionskünstler Flaz fällt seit Jahrzehnten immer wieder mit provokativen Auftritten auf, die, wie er sagt, die Wahrnehmung schärfen sollen. Einmal hat er sich nackt als lebende Dartscheibe zur Verfügung gestellt. Wer ihn zuerst mit einem Pfeil traf, der sollte 500 Mark bekommen. Der 11. Wurf aus dem Publikum verwundete ihn. Eine Aktion, die lange zurückliegt, aber eben nicht die einzige. Jetzt zu seiner Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne hat Flaz seine Haut meistbietend zum Kauf angeboten. Der heutige Eröffnungsabend nahm aber rasch eine unerwartete Wendung, wie die Kunstkritikerin Julie Metzdorf berichtet.
Die Pinakothek der Moderne war gut gefüllt. Auf dem Podium ein Pult mit dem Schriftzug Christie's. An den 12 Pfeilern der Rotunde 12 große Fotos. Darauf der Körper des Künstlers in Schwarz-Weiß und jeweils eines seiner Tattoos in Farbe. Bis zum Ableben des 71-Jährigen sollten diese 12 Fotos als Überbrückung dienen. Nach seinem Tod dann würden die Tattoos vom Körper abgetrennt und ausgeliefert. Doch dann betrat Bernhard Marz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die Bühne.
Die angekündigte Auktion findet nicht statt. Ein Sammler hat sich vor wenigen Stunden entschieden, die gesamte Arbeit mit dem Titel »Die Haut zum Markte tragen« en bloc zu erwerben.
Das Bietergefecht fiel damit aus. An der Sache ändert sich nichts. Der Künstler hat seine Haut verkauft. Sein Körper wird zu seinem letzten posthumen Werk. Und den präsentierte er denn auch. Minutenlang stand Flaz nackt auf einer Drehscheibe mit all seinen Tattoos. Der Schriftzug »Mut tut gut« war da zu sehen, ein Barcode und das Wappen seiner Familie. Am Hinterkopf hatte er sich einen Stern ins Haar rasieren lassen, eine Anspielung an ein älteres Selbstporträt mit rot verschmiertem Stern auf der Stirn. Jetzt aber blutete der Stern auf der Kopfhaut. Flaz betrachtet seinen Körper von jeher als Werkzeug. Das zeigt auch die Ausstellung, um die es heute Abend eigentlich ging. Something Wrong with Physical Sculpture versammelt rund 20 Arbeiten, darunter ein Video von 1990. Flaz ließ sich damals kopfüber zwischen zwei Stahlplatten aufhängen und pendelte wie ein Glockenklöppel zwischen den Platten hin und her. Nach 5 Minuten wurde er bewusstlos. Das Video der Aktion auch nur anzuschauen, verursacht körperliche Schmerzen. Mit seinen Aktionen will der Künstler die Verletzlichkeit des Menschen zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig soll das Publikum aus seiner Teilnahmslosigkeit herausgerüttelt werden. An solche Aktionen schließt der Hautverkauf nahtlos an. Kurator Bernhard Schwenk.
Also da wird ein Teil der Haut, die ja auch eine Oberfläche ist, die alle Verletzungen in sich trägt, aber auch alle Markierungen und so weiter. Das ist ja wie eine Membran zur Umwelt. Dass das erhalten bleiben soll, diesen Wunsch hat sicher nicht jeder.
Die Idee ist allerdings nicht besonders neu. Schon 1952 veröffentlichte Roald Dahl eine Kurzgeschichte rund um das Thema Haut, Tattoo und Tod. 2022 lief in den Kinos Der Mann, der seine Haut verkaufte, über einen syrischen Flüchtling, der sich in seiner Not tätowieren und ausstellen lässt. In der echten Welt war es der belgische Künstler Wim Delvoye, der einem willigen Schweizer genau dafür Geld zahlte. Das Werk wurde verkauft.
Ich sehe natürlich auch, wie viele Künstler sich verkaufen. Eine Kapitalisierung der Kunst ist nicht von der Hand zu weisen. Dass hier sogar die Hülle, die Körperhülle, nachher noch zu Markte getragen wird, das ist ja im Grunde auch ein Zynismus, der da drin steckt, oder der nachgespielt wird.
Doch die Kritik am Kunstmarkt war Flatz offensichtlich nicht genug. Ganz bewusst zog er in einem Interview Parallelen seiner Aktion zur NS-Zeit. Ein 13. Tattoo will er nämlich seinem Sohn vermachen. Es ist ein Tattoo auf seinem Unterarm. Es zeigt den Schriftzug Norton und eine Kinderzeichnung.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, das nehme ich raus, das vererbe ich dir. Ich werde dir einen Lampenschirm machen. Es wird eine Tischlampe sein, wo sozusagen meine Haut mit deinem Namen deinen Arbeitstisch beleuchtet. Und er kannte natürlich die Geschichte gar nicht. Er wusste nicht, dass es das in der Nazizeit gab.
Die Bild-Zeitung zitierte Flatz mit dem Satz, er verneige sich damit vor den KZ-Opfern. Flatz bestreitet, das so gesagt zu haben.
Der Satz ist nicht von mir gefallen, aber ich fand es auch nicht negativ, weil er so ein Assoziationsfeld aufgemacht hat.
Ein Problem mit der historischen Analogie hat er also nicht. Dabei hatte Kurator Bernhard Schwenk den Künstler in dieser Ausstellung gerade nicht als den aggressiven Kraftprotz präsentieren wollen, als den manche ihn vielleicht sehen.
Ich wollte gerade den zeigen, der den Körper eben auch mit anderen Aspekten zeigt. Eigentlich der Verletzliche, der Poetische, der Ledierte, der seine Endlichkeit kennt.
Am Eingang zur Ausstellung durchläuft man beispielsweise die Arbeit Body Check von 1992. Die Besucher müssen sich durch eine Reihe eng gehängter Boxsäcke aus schwarzem Rindsleder schlängeln. Es ist eine Arbeit über das Ich und das Wir, über persönliches Vorwärtskommen und Rücksichtnahme. Um seine Nachbarn nicht umzunieten, muss man sich nämlich sehr vorsichtig vorwärts boxen. Arbeiten wie Bodycheck sind es, für die Flatz eigentlich steht.
Something Wrong with Physical Sculpture heißt die Ausstellung über Flatz in der Pinakothek der Moderne in München und ist dort bis zum 5. Mai zu sehen. Morgen Freitag wird in Berlin der Grundstein für das Museum der Moderne auf dem Kulturforum gelegt, eines der größten und auch umstrittensten Museumsprojekte in Deutschland, weil sehr, sehr teuer und weil ein nicht unerheblicher Teil der Kunst aus Privatsammlungen stammt. Unter anderem geht es da um die Sammlung Erich Marx, die früher im Hamburger Bahnhof gezeigt wurde. Marx ist 2020 gestorben, hatte mehrfach gedroht, die Leihgaben zurückzuziehen und dann unter der Bedingung, dass ein neues Haus errichtet wird, eben dieses Museum der Moderne, aber doch einen Vertrag über eine Dauerleihgabe unterzeichnet. Allerdings, und jetzt wird es spannend, sind trotzdem wichtige, vielleicht sogar die wichtigsten Werke aus dieser Sammlung inzwischen verkauft worden. Sprich, man wird sie in Berlin vermutlich niemals sehen. Wie kann es sein, fragen sich nun die Kunstexperten und darüber spreche ich mit Stefan Koldehoff aus unserer Kulturredaktion. Hallo erstmal.
Guten Abend.
Was heute zu dem Thema in der FAZ zu lesen war, klingt relativ dramatisch. Da hieß es, der Verkauf eines bestimmten Warhol-Gemäldes sei in etwa so, als ob der Louvre in Paris seine Mona Lisa verkaufen würde. Ist es nicht ein bisschen zu hoch gegriffen?
Ja, das ist schon ein bisschen übertrieben. Also da gibt es sicherlich noch viele tolle andere Bilder, wenn man nur an das denkt, was beispielsweise Gerhard Richter zugesagt hat, zur Verfügung zu stellen für dieses Museum. Aber es sind schon wichtige Werke. Es ist ein Bild von Andy Warhol aus dieser berühmten Do-It-Yourself-Serie. Bei uns hieß das Prinzip Malen nach Zahlen. Also ein Bild, das so aussieht, als müsste man selbst noch fertig malen. Eine Seeansicht. Es ist ein großes Blumenbild von Warhol dabei und ein sehr frühes Werk von Cy Twombly. Das findet man alles einfach nicht mehr. Und ich habe heute mal nachgefragt bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hätte man diese Bilder jetzt ankaufen sollen fürs Museum der Moderne, das Geld, da wäre man im Traum nicht in die Nähe gekommen.
Mhm. Dass diese Bilder verkauft wurden, ist jetzt nicht eine totale Neuigkeit. Also das kursiert ja schon so seit Ende des letzten Jahres. Wie kann es aber sein, dass die Dauerleihgabe des gesamten Konvoluts vertraglich gesichert ist und dann eben doch Einzelwerke, und zwar entscheidende, verkauft werden?
Ja, das ist die große zentrale Frage. Was hat sich da möglicherweise im Vertrag geändert? Denn, das haben ja heute einige Beteiligte gesagt, es ist wohl nicht mehr der ursprüngliche Vertrag von 2014, den man damals mit Erich Marx selbst noch abgeschlossen hat, um den es hier geht, sondern es hat Änderungen gegeben. Und eine dieser Änderungen lautet eben, angeblich stand das im ersten Vertrag nicht drin, es dürfen Bilder von der Familie zurückgefordert werden. Und dann gab es aber auch eine Regelung, die das an ein Vetorecht sozusagen koppelte, sowohl seitens der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die das neue Museum ja trägt, als auch der Kulturstaatsministerin. Also die müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt das Recht gehabt haben zu sagen, nee, das nun nicht, das ist zu wichtig, das kann nicht weggehen. Und ganz offensichtlich ist diese Klausel nicht mehr drin. Ich habe beide Stellen danach gefragt. Aus dem Kulturstaatsministerium kam vorsichtshalber mal überhaupt keine Antwort. Und aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz kam, naja, wenn so Änderungen gemacht werden, dann ist das eine Sache zwischen dem Leihgeber und dem Leihnehmer. Und ansonsten geben wir über Verträge mit privaten Partnern keine Auskunft.
Mhm. So, jetzt haben Sie schon zwei Positionen genannt. Die Kulturstaatsministerin ist aktuell Claudia Roth. Mhm. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist Hermann Patzinger. Das sind also die beiden, beziehungsweise möglicherweise Claudia Roths Vorgängerin Monika Grütters, die da von deutscher Seite, sage ich mal, die Vertragsunterzeichner waren, ja?
Genau.
Oder Verhandler.
Genau so ist es. Die ursprünglichen Verträge hat Monika Grütters verhandelt. Die letzte Änderung stammt von 2022. Da war dann schon Claudia Roth am Zug. Und Hermann Patzinger hat ja, Sie haben es gerade gesagt, Ende vergangenen Jahres mehr oder weniger verschämt eingestehen müssen, nachdem eine Veröffentlichung drohte, dass diese drei Bilder weg sind. Und er hat sich dann aber beeilt zu sagen, dafür dürfen wir eine ganz tolle Arbeit von Josef Beuys behalten. Die ist natürlich in kultureller wie in finanzieller Hinsicht nicht annähernd so viel wert wie die Bilder, auf die man jetzt verzichten muss.
Und was würden Sie, Stefan Kolterhoff, sagen, haben die beiden Mist gebaut?
Naja, die entscheidende Frage ist wirklich, was könnte noch kommen? Also da entsteht gerade ein, wie Sie zu Recht gesagt haben, sehr umstrittenes Museum mitten in Berlin. Baukosten im Moment auf 500 Millionen geschätzt. Wir wissen wahrscheinlich alle, dass es dabei nicht bleiben wird. Ausgelegt auf Privatsammlungen. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie viel Privatsammlung wird denn noch übrig sein, wenn dieses Gebäude dann in ein paar Jahren mal fertig ist? Also andersrum, wie viele Bilder dürften denn theoretisch noch abgezogen werden, wenn es möglicherweise nicht mehr die Klausel gibt, mit der Stiftung oder Kulturstaatsministerin das verhindern könnten.
Ist das denn eine realistische Befürchtung, dass am Ende die Wände teilweise leer bleiben?
Na ja, sind wir doch mal ehrlich, es geht letztlich um Geld. Und wenn private Familien sagen, wir möchten gerne Geld haben, dann wird man das schwerlich verhindern können. Die anderen beiden Sammlungen, die Sie genannt haben, haben allerdings keine Dauerleihgabenverträge gemacht, wie die Familie Marx, sondern die Familie Marzona ist per Schenkung an dieses Museum gegangen. Die Sammlung Pietsch, viel surrealistische Kunst, ebenfalls als Schenkung ans Land Berlin. Bedingung war da ein Verzicht auf die Schenkungssteuer. Dem hat man dann irgendwann zugestimmt. Aber bei der Sammlung Marx ist eben völlig unklar, was da noch weggehen könnte. Nein, die Wände werden natürlich nicht leer sein. Dafür sind auch genug andere tolle Bilder, übrigens auch in den Beständen, die Berlin jetzt schon hat, noch vorhanden. Aber es könnten schon schmerzliche Verluste sein.
Eigentlich gibt es dafür doch ein Kulturgutschutzgesetz, oder? Das genau verhindern soll, dass Kunstwerke ins Ausland wandern. Also die Kunstwerke, um die es geht, die sind ja jetzt bei Larry Gagosian in den USA, ne?
So sagt jedenfalls der Kundmarkt.
Überm Bett sogar.
So sagt der Gossip, ja. Ich habe da leider keine Bestätigung für bekommen. Das hat mir nur eine Quelle erzählt. Insofern unter Vorbehalt das Ganze. Nein, das mit dem Kulturgutschutzgesetz, das gilt ja nur für Werke von nationaler Bedeutung. Und wenn wir jetzt mal 10 Jahre zurückdenken, da hat die Spielbank das Casino in Aachen 2 Warhols verkaufen wollen. Da hat man schon versucht, diese Karte zu ziehen und zu sagen, aber Warhol war doch in Deutschland ganz früh bedeutend. Und es gab große Sammler wie Peter Ludwig und eben Erich Marx, die sich für ihn engagiert haben und Kaspar König als Kurator und. Und da lautete dann aber das Gegenargument, ja, ist aber leider kein Deutscher. Also da spielt dann tatsächlich Nationalität, so absurd das klingt in der Kunstwelt, eine entscheidende Rolle.
Stefan Kolterhoff, über einen wohl nicht ganz dichten Vertrag zu den Dauerleihgaben der Sammlung Marx und die Folgen für das Land Berlin und das neue Museum für Moderne. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Heute von und mit Christian Neugebauer.
Der russische Autor Michail Schischkin hält am 10. November die diesjährige Schillerrede. Seit dem Zerfall der Sowjetunion trete Schischkin immer wieder als scharfer Kritiker der russischen Regierung und Politik an die Öffentlichkeit, teilte das Deutsche Literaturarchiv in Marbach mit. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 forderte Schischkin in einem Interview eine totale Entputinisierung Russlands. Mit der Schillerrede wird jährlich an den Geburtstag von Friedrich Schiller am 10. November 1759 in Marbach erinnert. Bisherige Schillerredner waren unter anderem der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah sowie Daniel Kehlmann, Orhan Pamuk, Jan Assmann und Richard von Weizsäcker. Der renommierte Dokumentarfotograf Andreas Herzog ist tot. Das gab die Fotoagentur Live in den sozialen Medien bekannt. Zu Herzogs bekanntesten Projekten gehörte seine Langzeitbeobachtung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. 10 Jahre lang begleitete er die Politikerin und versuchte, die Frau hinter der nüchternen Professionalität kennenzulernen. Zu seinen zahlreichen Projekten gehörten noch Bilder von New York vor und nach den Anschlägen vom 11. September. Andreas Herzog wurde 1962 in Tübingen geboren. Fotografie betrieb er zunächst nur aus Liebhaberei. In den 90er Jahren machte er sein Hobby dann zum Beruf. Mitten in Zeiten heftiger Einsparungen steht die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, mit dem Ende ihrer Amtszeit im November nicht mehr für den Posten zur Verfügung. Das bestätigte die Einrichtung am Abend. Die Ethnologin Lenz ist seit November 2020 die ehrenamtliche Spitze des Goethe-Instituts. Die 69 Jahre alte Seniorforschungsprofessorin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz war vom Präsidium des Goethe-Instituts als Nachfolgerin von Klaus-Dieter Lehmann für zunächst 4 Jahre gewählt worden.
Seit Tagen wird darüber diskutiert, ob es richtig ist, dass zur Eröffnungsgala der Berlinale auch AfD-Politiker eingeladen sind. Wir haben hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur darüber mehrfach berichtet. Unter anderem gab es vorgestern auch ein Interview mit der Berlinale-Leiterin Mariette Rissenbeek, die diese Einladung sehr klar begründet hat, und zwar so.
Die AfD-VertreterInnen sitzen im Parlament und im Abgeordnetenhaus. Sie wurden gewählt. Und in einem demokratischen Prozess haben sie diese Position bekommen. Es ist für uns natürlich sehr schwierig zu sagen, wir trauen diesem demokratischen Prozess nicht oder wir sind damit nicht einverstanden. Insofern ist das für mich jetzt schwierig, irgendwie zu sagen, wir hätten darauf vorbereitet sein sollen, weil für uns der Prozess, wie die Menschen in den Gremien, also sie sind ja nicht nur im Parlament, sie sind ja dann auch in Gremien, es sind diejenigen, die in den Kulturausschüssen sitzen oder in den Ausschuss für Kultur und Medien. Das ist ein Prozess, auf den wir keinen Einfluss haben.
Die Wogen hat diese Aussage von Mariette Rissenbeek nicht kletten können. Das Netzwerk Film und Demokratie, unter dem sich Dutzende Verbände aus der Filmbranche versammeln, das hat heute eine Stellungnahme veröffentlicht, in der es unter anderem eine neue Einladungspraxis fordert. Überraschend dann am Abend die Meldung, dass die Berlinale-Leitung ihre Einladungen an die AfD-Politiker doch zurückzieht. Mit Leopold Grün habe ich über die Problematik und diese neuen Entwicklungen gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Vision Kino, Netzwerk für Film- und Medienkompetenz und Mitunterzeichner dieser Stellungnahme. Hallo und guten Abend, Herr Grün.
Ja, schönen guten Abend.
Die Meldung vom Rückzug der Einladungen kam für uns ja doch recht überraschend jetzt. Betrachten Sie das als Erfolg Ihrer Aktivitäten?
Nein, nicht unbedingt. Das kam ja sozusagen nicht durch unsere Aktion jetzt zustande, sondern wir haben ja nochmal darauf hingewiesen, dass wir mit unserem Statement deutlich machen wollten, dass wir es nicht gut finden, dass bei einer solchen feierlichen Veranstaltung zum Teil recht extremistische Tendenzen, die in der AfD vorhanden sind, dann sozusagen unter den Feiernden sind. Aber wir wissen eben auch, dass das ein Dilemma ist, dass es eben Veranstaltungen sind, die vom Bund auch unterstützt werden, und dass die Einladungspraxis so ist, ist nicht neu. Das heißt, das ist ein Dilemma, was uns jetzt allen erst richtig offenkundig wird und nicht nur für dieses Festival gilt. Insofern steht die Berlinale hier sozusagen wie unter einem Brennglas, und es gilt eigentlich für alle Veranstaltungspraxen, das nochmal sozusagen zu überprüfen. Und das wird ja jetzt gemacht, dass die Berlinale jetzt gehandelt hat, finden wir richtig und gut. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, wie schwierig so eine Entscheidung ist.
Es ist natürlich etwas ungünstig für die Leitung, zuerst sehr forsch nach vorne zu argumentieren, um dann 2 Tage später den kompletten Rückzieher zu machen, oder?
Ach, das würde ich gar nicht so sehen, weil letztendlich muss man ja sagen, die letzten Jahre hat sich niemand darüber beschwert, wenn AfD-Politiker bei einer solchen Veranstaltung dabei waren. Man könnte ja auch umgekehrt argumentieren, sollen sie sich diese doch sehr politische Berlinale durchaus mal anschauen und konfrontiert werden mit anderen Ansichten. Das ist ja die eine Sichtweise. Und auf der anderen Seite haben wir in letzter Zeit, und das fanden wir als Netzwerk auch wichtig, jetzt uns zu zeigen und auch unsere Position in diesen Fragen, wenn es darum geht, wie schätzen wir so eine Partei ein? Und für uns wird, wir wachen ja alle auf gesellschaftlich. Wir gehen auf die Straße, wir wachen auf und sind uns bewusst, da hat etwas stattgefunden und hat etwas in den Parlamenten, in den Kommunen Einzug gehalten, was wir nicht wollen, was wir ablehnen, wo wir auch Menschen schützen wollen vor deren Überlegungen, deren völkischen Gedankengut. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und auf den sollte man sich beziehen. Und übrigens geht es ja auch ein Stück weit darum, Personen, die von solchen Ideen, wie wir sie zujüngst gehört haben, betroffen sind, die auch ein Stück weit zu schützen und nicht nur ein Stück weit, sondern entschieden zu schützen und dort sozusagen einfach ein Bekenntnis abzugeben für diejenigen, die davon betroffen sind, sich unwohl fühlen, dass wir uns nicht gut fühlen. Das steht ja außer Frage von den Positionen, von denen wir gehört haben. Aber es gibt ja auch Menschen auf der Berlinale, gerade auf dieser Berlinale auch, die von solchen Überlegungen betroffen sind.
Bekommt denn die Filmbranche den Einfluss oder den steigenden Einfluss der AfD schon irgendwie zu spüren? Also wir haben solche Gespräche auch schon geführt mit Theatermachern, die Briefe bekommen oder wo Stücke abgesetzt werden sollen. Gibt es solche Fälle in der Filmbranche auch?
Es gibt natürlich immer wieder einzelne Filmprojekte, wie das Projekt von Joel von Heinz und Morgen die ganze Welt, wo sie sich ja auch mit den Fragen, wie man sich gegen rechts engagieren kann und sozusagen die linke Antifa-Bewegung sozusagen auch untersucht, auch kritisch untersucht, aber dennoch sich dem sozusagen widmet in ihrem Film. Und da ist sie ja sozusagen zum Teil von der AfD auch attackiert worden, beziehungsweise die Fördersysteme. Es geht ja auch um die Filmförderung, was für Filmprojekte gefördert werden. Und wenn da sozusagen der Einfluss von rechts außen stärker wird, dann müssen wir für die Kunstfreiheit einstehen. Das ist ganz entschieden.
Kommen wir noch mal kurz zurück zur Berlinale. Zeigt dieser Vorfall oder dieses Dilemma vielleicht ja auch, dass das Festival sich weniger politisch positionieren sollte? Also vielleicht sollte man zum Beispiel ganz auf die Einladung von Politikern bei einer Eröffnung verzichten. Wäre das ein Lösungsweg?
Ach, da fragen Sie mich was. Das ist gar nicht so einfach zu entscheiden. Also ich finde das, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Die Berlinale hat ja sozusagen einerseits doch einen sehr politischen Anstrich. Das wird ja manchmal auch kritisch gesehen, weil es eben um die Kunst und Kunst sozusagen sollte erstmal frei von Positionierung, aber doch Kunst kann sich auf jeden Fall positionieren, muss sich nicht zwangsläufig, sie soll vielleicht Positionen bei den Zuschauenden auslösen. Das ist ja die Stärke an künstlerischer Arbeit, wenn Kunst sozusagen etwas auslöst und eine Positionierung auslöst. Und die Berlinale selbst hat sich in den letzten Jahren sehr stark politisch engagiert für Auffassungen, die mit Sicherheit nicht mit den Auffassungen der AfD zu verbinden sind. Und jetzt könnte man sagen, ja, warum lädt man dann AfD-Politiker ein? Das hat wieder was mit dieser Einladungspraxis zu tun, dass diejenigen, die unterstützen, also auch Senat oder der Bund, und die in den Ausschüssen sitzen, das hat ja Frau Rissenbeek auch gut erklärt, dass die sozusagen eben auch Teil der Einladungspraxis sind, weil sie die Unterstützung von diesen beiden Institutionen oder von Bund und Land in dem Fall bekommen. Das macht eben dieses Dilemma aus und ich glaube, trotzdem ist es eben wichtig, jede Praxis einfach zu überprüfen und dass man hier an der Stelle sagt, nee, die wollen wir hier nicht dabei haben, das ist eine gute und richtige Entscheidung, eine konsequente Entscheidung. Und auf der anderen Seite, sagen wir mal so, ich wäre auch daran interessiert, dass sich sozusagen AfD-Abgeordnete verpflichtet werden, sich so einen Film wie The Zone of Interest anzuschauen. Das wäre sogar ganz wichtig und ganz entscheidend, dass sie sich mit solchen Filmen auseinandersetzen. Aber sowas kann man natürlich nicht erzwingen, sondern kann man nur befürworten. Und insofern kann ich nur sagen, ja, überprüft eure Einladungspraxis. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie es richtig geht, aber auf jeden Fall finde ich es eine gute Entscheidung.
Leopold Grün, Geschäftsführer von Vision Kino Netzwerk für Film- und Medienkompetenz. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Schwarz.
Aus Marbach gab es heute noch eine Neuigkeit, neben der Bekanntgabe, wer die Schillerrede hält. Es wird nämlich in absehbarer Zeit einen Erweiterungsbau des Literaturarchivs geben. Der Bestand an Nachlässen, der wächst beständig. Zuletzt kam der von Rainer Maria Rilke noch dazu. Man braucht eben mehr Platz und man darf gespannt sein, was da an der Seite des Chipperfield-Baus entstehen wird. Das Land Baden-Württemberg jedenfalls, Heimat des Archivs, hat schon mal eine vorläufige Finanzierung zugesagt. Katharina Thoms berichtet.
An imposanten Bauten mangelt es nicht auf der Schillerhöhe in Marbach. Der historische Kuppelbau des Schiller-Nationalmuseums, der Tempel des Literaturmuseums der Moderne und jetzt soll ein weiterer Bau dazukommen. Bei der Jahrespressekonferenz des Deutschen Literaturarchivs bricht Direktorin Sandra Richter deshalb mit einer ungeschriebenen Regel.
Ich möchte mit einer ganz außergewöhnlichen Ankündigung beginnen. Normalerweise sprechen wir nicht über Geld. Nun, und heute sprechen wir über Geld.
Richter hat gleich mehrere gute Neuigkeiten. Staatsministerin Claudia Roth hat für dieses Jahr 2 Millionen Euro zugesagt für das Programm Das freie Wort sichern. Exilliteratur aus dem Archiv soll dabei unter anderem besser erforscht werden und auch Science-Fiction-Literatur rückt nun in den Fokus der Sammlung und Erforschung in Marbach. Außerdem stellt die Landesregierung in Baden-Württemberg ebenso wie bereits der Bund Geld für eine Sanierung und vor allem einen Neubau auf der Marbacher Schillerhöhe in Aussicht. Wasserdicht ist die Entscheidung in Stuttgart noch nicht. In Zeiten steigender Ausgaben, einer anhaltenden Inflation und internationaler Krisen ist kein Haushalt sicher, bis er beschlossen ist. Das weiß auch Baden-Württembergs Kunstministerin Petra Olschowski von den Grünen. Sie ist nach dem Kabinettsbeschluss dennoch optimistisch.
Natürlich müssen wir die Verhandlungen abwarten, aber die Fraktionen waren natürlich, die Regierungsfraktionen, im Vorfeld mit eingebunden. Und einen stärkeren Beschluss als diesen kann es zu diesem Zeitpunkt nicht geben. Deswegen gehe ich im Moment schon davon aus, dass man sich darauf verlassen kann.
Marbach sei einzigartige Literatureinrichtung, das sei unbestritten, so Olschowski. Die Sanierung und Erweiterung haben Grüne und CDU auch im gemeinsamen Koalitionsvertrag beschlossen. Jetzt kann die Schiller-Gesellschaft als Bauauftraggeberin jedenfalls den Startschuss für einen Architekturwettbewerb geben. Sandra Richter.
Das heißt, wir werden den Neubau ausschreiben, europaweit, in einer nicht offenen Ausschreibung, mit schönen, klugen, interessanten Ideen für die Schillerhöhe, die wir entsprechend ausstellen werden. Wir werden sie öffentlich diskutieren und dann schließlich gemeinsam für einen entscheiden.
Konkrete Entwürfe oder Ideen stehen noch aus. Vorbilder habe man sich in den USA und auch in Wien im Archiv des Albertiner Museums angesehen. Wichtig sei, der Campus solle erhalten bleiben und der Neubau soll mehrere Stockwerke in die Tiefe gehen und damit Platz bieten für Archivbestände. Aber auch Zentrum sein für das digitale Archiv der Zukunft. Und mit dem Erweiterungsbau will das Literaturarchiv sich mehr öffnen, transparenter sein, auch familientauglicher.
Tor zur Literatur heißt unser Neubauprojekt in Anspielung auf Kafka. Denn wer hätte schöner über die Schwierigkeiten eines Baus geschrieben als Kafka in Vor dem Gesetz, der sogenannten Türhüterlegende? Da kommt der Mann vom Land und will hinein, aber es steht dort der Türhüter und lässt ihn nicht. Unser Tor zur Literatur soll natürlich Einlass gewähren, dreht quasi Kafka um.
Mit dem Bau will man in 3 Jahren beginnen. 2030 soll er fertig sein. Die Planungen werden auch eng mit der Stadt Marbach abgestimmt. Und die Zeit drängt von städtischer Seite. Deshalb auch jetzt schon der Beschluss der baden-württembergischen Regierung, so die Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Petra Olschowski.
Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Stadt Marbach bereit ist, das Grundstück, auf dem der Anbau gebaut werden soll, für dieses Projekt kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Allerdings nur dann, wenn der Bau bis zur Gartenschau 2033 fertiggestellt wird.
Im Rahmen der Landesgartenschau soll am Rand der Schillerhöhe auch ein Literaturpark entstehen. Viel zeitlicher Puffer besteht nicht. Nach dem Neubau folgt die Sanierung bis 2033. Einberechnet sind auch schon die unvermeidlichen Kostensteigerungen solcher Bauprojekte. Das Literaturarchiv rechnet damit, dass alles am Ende 153 Millionen Euro kosten wird. Auch Land und Bund haben in ihren Zuschüssen Puffer einberechnet. Trotzdem fehlen noch 7 Millionen Euro. Petra Olschowski zur Finanzierungslücke.
Das Gap, das sich ergibt aus heutiger Sicht, ist über private Förderer und Finanziers durchaus finanzierbar. Davon gehen wir im Moment aus. Sollte sich in den nächsten Jahren eine völlig andere Situation ergeben, muss man sich das nochmal angucken. Muss man entweder im Bau sparen oder andere Mittel über private Förderer auftreiben.
Marbach bekommt also einen Ergänzungsbau zum Literaturarchiv. Katharina Thoms berichtete, und wir kommen zur Kulturpresseschau heute von Hans von Trutha.
In der Taz fragt Nikolaus Lelle, was heißt nie wieder? Bei den aktuellen Demos gegen rechts ziehen Menschen immer wieder historische Vergleiche, beobachtet er und findet, auch wenn sie zunächst einleuchtend erscheinen, die Referenzen bergen vor allem dann Gefahren, wenn sie schief sind, aus dem Kontext gerissen werden oder Geschichtskenntnis fehlt. Vor allem stört ihn, dass die Entkontextualisierung von Nie wieder ist jetzt auf den aktuellen Antirechtsdemos die Gefahr birgt, dass die Antisemitismuskritik des Satzes nicht mehr gesehen wird. Denn die Parole wurde nicht als Antwort auf den Rechtsruck in Deutschland eingeführt, wenngleich sie jetzt passgenau erscheint. Sie entstand als Reaktion auf die genozidale Gewalt der Hamas am 7. Oktober in Israel. Deren Folgen haben Deutschland und seine Debatten fest im Griff. In der Süddeutschen rät Güner Yasemin Balci jüdischen Freunden mehr oder weniger Neukölln zu meiden, den Bezirk, in dem sie Integrationsbeauftragte ist. Die Feindseligkeit gegenüber Juden gehört für mich zum Alltag, seit ich ein Kind in Berlin war, schreibt sie. Und Antisemitismus ist in meinem Alltag heute stets präsent. Er war es vor dem 7. Oktober und es ist natürlich jetzt in diesen Tagen. Und? Während Politiker fast aller Parteien nun seit dem 7. Oktober das Mantra des Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland beschwören, ist keinesfalls für alle, aber für viele Einwanderer, besonders für Muslime, ein eingefleischter Antisemitismus ein nahezu selbstverständlicher Teil ihrer kulturellen Identität. Wer das nicht erkennen will, meint sie, wird nie etwas verändern. Claudius Seidel versucht in der FAZ die Lage zu sortieren. Vor allem im englischsprachigen Ausland verbreite sich die Nachricht, die Kunstfreiheit sei hier in Gefahr. In der New York Times, im Guardian oder im Economist kann man lesen, dass im deutschen Kulturbetrieb, der eben noch ein Zufluchtsort der künstlerischen Freiheit gewesen sei, seit dem 7. Oktober eine starke Unduldsamkeit herrsche, eine Intoleranz gegenüber allen Positionen, die den Krieg in Gaza verurteilen, von Massakern oder gar vom Genozid sprechen und womöglich Boykott und Sanktionen gegen Israel fordern, sowie das Recht der Palästinenser auf Widerstand betonen. Er zitiert neben anderen Susan Nyman, Direktorin des Potsdamer Einstein-Forums, mit der Bemerkung, es herrsche ein McCarthyismus, der das reiche kulturelle Leben Deutschlands demnächst abwürgen werde. Claudius Seidel meint, das Unbehagen daran, dass der offiziöse Philosemitismus etwas Herrisches hat und dass er ganz gut ohne lebende Juden auskommt, weil er sich ohnehin vor allem gegen muslimische Migranten richtet, wird noch stärker, wenn man sich daran erinnert, dass die meisten der sonst so empörungswilligen Deutschen sich vom Terror der Hamas kaum haben erschüttern lassen. Und dass das eine, die offizielle Strenge, und das andere, die inoffizielle Gleichgültigkeit, einander womöglich bedingen. Kritiker des deutschen Philosemitismus bescheinigen den Deutschen immer wieder, dass sie einen Knacks hätten, eine Seelenstörung, einen seltsamen Narzissmus, der sich seinen Sündenstolz aufs größte Verbrechen aller Zeiten von niemandem nehmen lassen wolle. Man muss aber keinen Knacks haben, meint Claudius Seidel, um zu spüren, dass nicht ausgerechnet die Deutschen sich vordrängeln sollten, wenn es darum geht, Israel hart zu kritisieren. Die Taz dokumentiert einen Brief, in dem sich Lehrende der Berliner Universität der Künste in scharfer Form von pro-palästinensischen Veranstaltungen distanzieren, die von UdK-Studierenden organisiert wurden und auf denen antisemitische Parolen und Zeichen verwendet wurden. Darin heißt es, wir begrüßen einen kritischen Austausch über das Geschehen im Nahen Osten, der auf respektvollen Umgang und Kenntnis von historischen Fakten basiert. Politische Diskurse, sofern sie in Universitäten stattfinden, sollten in der Analyse von komplexen Zusammenhängen differenziert bleiben, ohne zu stigmatisierenden und gewaltsamen Ausdrucksformen zu greifen. Das sollte eigentlich nicht nur an Universitäten gelten.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.